Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Andreas Altmann. Und er ist Geschäftsführer und Rektor des MCI, das Management Center Innsbruck, die unternehmerische Hochschule. Ja, und das MCI blickt auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte zurück, wo sozusagen Andreas den Beitrag dazu geleistet hat, denn er war sozusagen der Grundstein dafür, die One-Man-Show sozusagen. Und ja, was ist das MCI heute? Also das MCI blickt auf sagenhafte Zahlen zurück oder kann sagenhafte Zahlen nennen. 3.500 Studierende, über 13.000 AbsolventInnen, 400 MitarbeiterInnen, 1.000 Lehrbeauftragte und über 300 Partneruniversitäten. Und ich bin jetzt wirklich auf das Gespräch gespannt und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Andreas Altmann. Hallo Andreas.
Servus Robert, danke für die Einladung, danke, dass ich da sein darf.
Lieber Andreas, wie ich dich jetzt so die ersten paar Minuten begleitet habe, habe ich mir eine Frage gestellt. Ist das Arbeit, wenn es Spaß macht?
Am Ende ist das keine Arbeit. Es ist sehr, sehr viel eigentlich eine Mission, einen Auftrag, einer Leidenschaft nachzugehen. Es ist nicht immer nur Hobby, das wäre zu tief gegriffen. Leidenschaft ist auch fordernd. Es beinhaltet das Wort Leiden ab und zu. Und wenn man Ziele verfolgt, wenn man sich etwas in den Kopf setzt, wenn man es erreicht, selbst dann kann es ab und zu sehr anspruchsvoll sein und fordernd. Und wenn man etwas nicht erreicht, dann ist es auch nicht immer ganz einfach. Aber im Grunde ist es ein Privileg, so etwas zu tun, was ich tun darf.
Steve Maar Covey hat einmal in einem Buch über die vier L's geschrieben. Leben, Lernen, Lieben und Lebenswerk hinterlassen. Ich würde jetzt sagen, wir verknüpfen diese vier L's einmal, weil du hast ja auch eine sehr, sehr spannende Vergangenheit. Du bist ja aufgewachsen in Salzburg auf einem Hof und hast dann angefangen zu studieren, hast den Hof beiseite gelegt, sage ich einmal. Also du hast dir loslassen müssen in diesem Moment. Aber was hat dir deine Kindheitszeit gelehrt, was du in deinem jetzigen Beruf oder in den letzten 25 Jahren gut nutzen hast können?
Ja, vielleicht darf ich ganz kurz auf die Einleitung zurückkommen. Ich freue mich sehr, wenn ich gewissermaßen als der Gründer, als der Mr. MC und so weiter tituliert werde oder wahrgenommen werde. Aber eigentlich ist das weder das Ziel noch die Realität. Du hast zu Recht angesprochen, dass wir jetzt 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und wir haben eine sehr, sehr starke Kontinuität allein bei den Mitarbeitenden, insbesondere im Führungsteam. Das heißt, es sind sehr, sehr viele dabei, die von Anfang an das mitgetragen, mitgeprägt haben. Es ist auch nicht so, dass ich die Idee gehabt hätte. Das war Professor Manfred Kantner, der damalige Baubeauftragte. Ich war sein Dissertant, habe immer mehr von den Aufgaben oder von den Ideen auf meine Schultern bekommen, weil er dann Vizerektor geworden ist und Rektor und immer weniger Zeit hatte. Und irgendwo stolpert man so hinein. Und dann habe ich irgendwie bin ich halt da hineingetappt. Man könnte das jetzt alles als große Vision und Strategie empfinden. Natürlich braucht es auch immer so etwas. Wenn man nicht an etwas glaubt, dann wird man so etwas nicht machen können. Aber vielfach war es eher so, dass von einem Schritt in den nächsten stolpern und irgendwann der Versuch, die Nasenlöcher über der Wasserlinie zu halten. Und dann bekommt das zunehmend auch Kontur und man beginnt immer mehr zu glauben daran und man kann immer mehr auf dem aufbauen, was man sieht und Ähnliches. Aber es ist eine Teamleistung, wo ich halt sehr stark wahrgenommen werde und tatsächlich natürlich, ich war der Erste und insbesondere deswegen ist auch meine Rolle nicht ganz vernachlässigbar, aber es wäre völlig falsch, das als meine ureigenste und alleinige Leistung irgendwie wahrzunehmen. Das ist das eine. Jetzt zu den 4L. Was hat mich irgendwie geprägt oder wo komme ich her? Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof. Ich bin geboren in Obertrum am See, weil meine Mutti von dort kam. Bin aufgewachsen in Seekirchen, im Grunde von den ersten Kindheitsbeinen auf einem Erbhof. Wir waren 5 Buben, ich war der 4. in der Orgelpfeifenreihe und damit war eigentlich die Frage, dass ich der Bauer werden würde. Es hat dort Tradition, dass der Älteste den Hof übernimmt. Darum war das eigentlich, obwohl ich mit großer Leidenschaft eigentlich dort gelebt habe. Wir hatten nie Kindergarten gehabt, wir waren der Kindergarten daheim und auf den Nachbarshöfen. Und wir wurden sehr, sehr schnell in Verantwortung genommen. Verantwortung heißt, dass man tatsächlich nicht einfach sagt, ich arbeite meine Stunden oder ich tue das, was mir gesagt wird, sondern du trägst Verantwortung für das Ergebnis. Und das macht einen Unterschied. Du sagen, ich machen, und was du nicht sagen, ich nicht machen, gewissermaßen sehr vereinfacht und salopp formuliert, oder Achtung, Sorge dafür, dass es der Kuh gut geht, oder Sorge dafür, dass das Heu eingebracht ist, das ist etwas anderes, als nimm die Gabel in die Hand und dann schaufel dort hinauf. Und das ist sicher etwas, was einen prägt. A. B. Wir hatten eine sehr, zum Teil aus heutiger Sicht würde man das als unglaublich harte Zeit bezeichnen. Ich habe es als sehr glückliche Zeit wahrgenommen. Natürlich war es auch hart. Es wurde an allem und an jedem gespart. An Materialien, an Schuhen, an Jacken, an Handschuhen und so weiter. Also gewissermaßen physisch und zum Teil auch was Härte zu oder Disziplin zu einem selber angeht. Und heute ist das, glaube ich, das, was schon auch eine gewisse Resilienz ausmacht. Und dann kommen so psychologische Effekte dazu, die man vielleicht damals nicht so wahrgenommen hat. Ich gebe ein Beispiel. Meine Mutter hat mir immer wieder gesagt, pass auf, wenn es irgendetwas wirklich hart war, ob man jetzt um 5 Uhr in der Früh aufsteht und in den Stall geht, bevor man überhaupt zur Schule geht, oder ob man im Winter bei eisigen Temperaturen Holz aufrichtet oder was immer. Sie hat gesagt, ich gebe dir einen Tipp. Die Arbeit ist zu machen, ob es einen freut oder nicht. Ich sage dir jetzt einfach, schau, dass es dich freut. Du kannst dich innerlich auflehnen oder du kannst sagen, ich sehe den Sinn. Wenn es dich freut, die Arbeit, hast du es ungleich leichter. Es ist ohnehin zu machen. Und das ist immer etwas, das ist auch eine Frage der Einstellung und der Haltung. Und solche Dinge prägen einen und Verantwortung für andere zu übernehmen. So, das ist irgendwie, und dann habe ich eigentlich sehr stark geträumt davon, wenn man dann älter wird. Wir hatten noch Bücher, wovon man seine Fantasien gezogen hat. Man hat in Büchern geschwelgt. Und dann kam irgendwann ein Kino oder so, aber es war kein Geld da, dass wir uns hätten ins Kino gehen dürfen. Aber diese Fantasien, diese Robinson Crusoes oder die fantastischen Romane, die es damals gegeben hat, diese Monte Cristos und die Ivanhoes und die all das, was einen von der Kindheit über die Jugend und dann in die Literatur hineinführt, das hat Bilder in einen geweckt, dass man eigentlich etwas gestalten möchte und dass man etwas tun möchte, was später von Wert hat, und das ist das, was wohl das 4. L ist, was einen zum Lebenswerk führt. Und jetzt, um es hier kurz zu machen, am Ende war die Frage, ich war auf dem Weg dann nach dem Studium. Ich habe in Linz und in Innsbruck Betriebs- und Volkswirtschaft studiert, bin dann ins Doktorat gegangen, habe meine Frau ja während des Studiums kennengelernt, wir hatten dann ein Kind und dann übernimmt man wieder Verantwortung. Und dann habe ich mir noch den Luxus eines Postgraduate-Studiums an einer amerikanischen Uni gegönnt. Und irgendwie, was ist der große Traum, was macht man mit seinem Leben? Und das ist eigentlich, was ich jungen Leuten insgesamt mitgeben kann. Die Härte des Jobs, die Härte der Herausforderung, an der kann man auch zerbrechen, die kann einem zu groß werden, die kann belasten. Das hat mich auch immer wieder belastet, wie kann man das überhaupt schaffen, was man sich vorgenommen hat. Auf der anderen Seite ist das, was ich glaube, was mindestens so belasten kann, ist, wenn man keine Herausforderung hat. Wenn man keinen Sinn sieht in dem, was man tut, wenn man kein Ergebnis sieht, wenn man im Grunde eigentlich, was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben? Ich glaube, das nagt an einem stärker als harte, herausfordernde Ziele. Und insoweit glaube ich, dass ich tatsächlich in einer sehr glücklichen und privilegierten Situation bin.
Wann hast du für dich den Sinn entdeckt? Beziehungsweise wie hat sich der verändert? Weil man denkt ja ab und zu, jetzt habe ich die Vision, und dann verfolgt man irgendwelche Lichtlein und dann sieht man, hey, da ist ja noch was ganz anderes und dann kommt irgendetwas Neues zustande, weil wir bauen uns ja so unsere eigene Welt und wir bauen ja unsere Welt aufgrund unserer Erfahrungen, unserer Referenzerlebnisse und dann lernt man ja immer wieder dazu und dann sieht man ist zu viel mehr bestimmt, man kann so viel mehr machen. Also wie hat sich der Sinn, wie haben sich die Visionen über die Jahre verändert?
Für mich hat es immer wieder sehr prägende Elemente gegeben. Zum einen wollte ich wollte immer aus meinem Leben etwas machen. Also vielleicht bin ich da zu sehr katholisch geprägt, aber dieses Beispiel von den Talenten, wenn einem Talente mitgegeben werden. Und ich habe in der Schule immer unglaublich leicht gelernt. Ich war mit hoher Aufmerksamkeit dabei. Es hat mich alles interessiert. Ja. Ich war nicht zu allem begabt, das ist eine andere Geschichte, aber es hat mich einfach alles interessiert. Und dann wollte ich einfach die Welt erkunden. Ich bin mit 17 den ganzen Sommer zum Jobben nach Finnland gegangen. Es war eine andere Zeit, ohne Handy, ohne GPS, ohne Kreditkarte, ohne irgendetwas, ohne Telefon. Ja. Und das ist ja alles nichts. Es gibt viel, viel anspruchsvollere Sachen, aber für mich war das etwas. Und dann immer wieder ganze Sommer weg und dann während des Studiums mehrere Semester in den USA immer jobben. Und über diese Lernkurven, über diese Schleifen, insbesondere in den USA, das war damals das gelobte Land, das war das freie Land. Das war das Land der Träume. Und in den USA habe ich mich unglaublich wohl gefühlt. Natürlich habe ich auch Schattenseiten gesehen, aber irgendwie dieses Spirit, man kann etwas machen und man sollte etwas machen. Und es ist einem eigentlich auch mitgegeben. Es ist ja nicht nur katholisch oder religiös geprägt, sondern einfach das, hey, du hast es in der Hand, also mach etwas. Okay, das ist mir über diese Entwicklung sehr stark hat mich geprägt. Und dann während des Studiums habe ich nicht nur so tolle Lehrveranstaltungen gehabt, war nicht mehr, was mache ich eigentlich mit dem? Und dann, das war wieder in dem Fall Professor Gantner, bei dem ich dann gelandet bin, der hat mir irgendwie die Augen geöffnet, damals ging es um das Thema Regulierung. Wie gestaltet man eigentlich Systeme? Wie gestaltet man Universitätssysteme? Wie gestaltet man wie gestaltet man Märkte? Die Überführung vom Monopol im Telekommunikationsbereich zu Märkten, die Bahn, also die ganze Reihe von Leistungen, Luftlinien, also das sind, wie gestaltet man Systeme, da bekommt man sehr schnell die Perspektive, dass das, was man hier tut, von hoher Relevanz ist. Und dann kam diese Aufgabe, naja, sollte man denn nicht so etwas gründen? Zuerst sollte man nicht die Universität versuchen, stärker von innen zu reformieren? Und das war damals anhand der gesetzlichen Rahmenbedingungen gar nicht wirklich möglich. Also versuchen wir doch etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und das war dieses, es hat damals MCI, wir haben es MCI genannt. Und da habe ich irgendwie über die Zeit hinweg, aber es hat viel länger gedauert, als ich hoffte, die Vision oder so dieses Ziel, hey, hier könnte was Großes entstehen. Das war so irgendwie ganz, ganz weit weg. Das ist so wie irgendwie der Leitstern. Irgendwie müsste man doch zumindest den anstreben, wenn man ihn nicht erreichen könne. Und ich war lang und immer wieder drauf und dran zu scheitern und es auch in aller Offenheit zu sagen, auch am Überlegen, ob ich es nicht hinwerfen sollte. Dadurch, dass meine Frau hier in der Medizinausbildung stand, dass wir ein kleines Kind hatten, das bindet einen, sonst hätte ich wahrscheinlich mehrmals aufgegeben und hätte mir das Leben leichter gemacht und wäre irgendwo anders hingegangen. Ja, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber sukzessive wird auf einmal das, woran man lange gearbeitet hat, was man ab und zu drauf und dran war hinzuwerfen, weil es noch nicht sichtbar wird, weil man immer wieder auch weil es länger dauert, weil neue Komplexitäten auftreten. Vor dem Hintergrund war ich tatsächlich des Öfteren stark am Zweifeln und gleichzeitig immer wieder diese Vision und dann kommt schon auch dazu wieder Erziehung. Man führt etwas zu Ende, was man begonnen hat. Das ist auch einer der Gründe, warum ich aus den USA zurück bin. Mir hat es in den USA brutal gut gefallen gehabt. Aber du kannst ja nicht einfach Studium schmeißen, das hast du in Österreich begonnen, also bringst du zu Ende, deswegen bin ich zurück. Und so ähnlich war es wohl auch dann mit dem Projekt MC, du kannst nicht einfach in der Furt die Pferde wechseln und einfach sagen, ich gebe jetzt auf und drehe wieder um. Das tut man nicht. Also ist irgendwie schon sehr stark auch Erziehung.
Da waren jetzt mehrere spannende Punkte drin und du hast ein tolles Wort in den Mund genommen, Aufgabe. Ich sage ja immer, in dem Wort Aufgabe steckt ja das Wort Gabe drinnen. Und es war damals die Aufgabe, das Ganze zu reformieren. Welche Gabe hattest du oder hast du damals benötigt, um das alles zu bewerkstelligen mit deinem Team? Also was war damals die wichtigste Gabe, die was man benötigt hat?
Ich glaube, dass es mehrere Facetten waren. Und eine wohl der wichtigsten war, dass ich in einer gewissen Weise vielleicht in hoher Naivität und Unverbildetheit an die Aufgabe herangegangen bin. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ja, ich habe dort an der Johns Hopkins University mein Postgraduate-Studium gemacht. Und das hat damals knapp $20,000 das Jahr gekostet. Das war unfassbar viel Geld. Gott sei Dank habe ich dann später, weil erst während das ganze Verfahren im Laufen war und knapp vor Studienbeginn habe ich erst Stipendien bekommen. Dennoch muss man das Leben finanzieren und muss man Familie durchfüttern und das war also zum Teil also schon hart. Aber jetzt kommt man dort an die Johns Hopkins und sieht, so hatte ich es damals empfunden, jetzt müsste doch das alles toll sein. Man sitzt auf Holzstühlen, habe ich hier in Österreich und auf den anderen Universitäten zum Teil deutlich bessere Infrastruktur gesehen. Bibliotheken, naja, auch deswegen musst du jetzt nicht hingehen. Und Kreidetafeln und also jetzt nicht atemberaubende Architektur und so. Aber ich war schon so am Zweifeln, so die ersten Tage, ist denn das, habe ich denn da das Richtige gemacht? Und dann kommen auf einmal ein paar Bilder einem springen einem ins Auge. Zum einen Professoren, die in den Büro sitzen und die Tür ist offen. Und als österreichischer Student wagte man nicht einmal hineinzuschauen, weil man das als unhöflich, indiskret, anmaßend, aufdringlich empfunden hätte. Bis man irgendwie dann gesagt bekommt, hey, du hast jetzt einen großen Fehler gemacht. Nicht nur darfst du dort hineinschauen, du sollst sogar hineinschauen und sollst sogar hineingehen. Deswegen ist die Tür offen. Und der Professor drinnen denkt sich, what's wrong with him? Ja? Und eigentlich, hey, ist ein völlig anderes Konzept. Es steht für ein anderes Konzept. Wir sitzen im gleichen Boot, wir arbeiten gemeinsam, wir versuchen gemeinsam wohin zu kommen. Während das österreichische Universitätssystem relativ stark, natürlich gibt es Ausnahmen, aber relativ stark so eher strukturiert war wie eine lateinische Messe, mit dem Rücken zum Publikum, hohepriesterlich, ja. Und hinten der Sünder auf der Sünderbank. Ich weiß, ich überzeichne jetzt, aber irgendwie bildhaft. Also der unterschiedliche sogenannte Approach, den habe ich irgendwie wahrgenommen. Aber trotzdem hatte ich keine Ahnung, wie man sowas macht. Das Zweite. Gehe hinein dort in die Johns Hopkins und da gab es natürlich kein Internet und da gibt es eine große schwarze Anschlagtafel und da standen die Jobs und da ist gestanden, if you want to interview with the chief executive of Shell Europe, please drop in your CV. He will be on campus on Wednesday. If you like to do an interview with him. Also will heißen, ich brauche mich nicht einmal bewerben. Zwei Tage später ist der Chef von einem Konzern da und drei Tage später der nächste und so weiter. Und dann denke ich mir, hey, bei uns versucht man, also klassisch universitäre, aber auch vorauslaufende schulische Bildung, die Menschen abzufüllen mit dem Nürnberger Trichter, vollzustopfen mit irgendeinem Wissen. Aber was dann später mit dem Wissen gemacht wird, ist faktisch völlig pro will. Völlig. Interessiert keiner mehr. Und dort geht es um was anderes. Wir sitzen im gleichen Boot und wir versuchen euch mit dem Schullöffel irgendwo in eine Karriere, in eine Laufbahn, in eine Perspektive hineinzubringen. Versuchen euch Türen aufzumachen. Wir haben auch die offene Tür. Und im Grunde sind es die paar Bilder, die ich gesehen habe. Aber keine Ahnung, keine Instrumente, nichts. Und diese Bilder haben mich immer geleitet. Und dann kam ich dort zurück und bekam die Aufgabe übertragen. Und dann ist irgendwie so, ja fix noch einmal, eigentlich ich bin mir oft vorgekommen wie der Geisterfahrer. Wir machen eigentlich alles anders, oft zweifelnd. Weil also die großen Professoren, die 14 Änder, so ist Universität, so muss man es machen. Und ich habe mich immer unwohl gefühlt, auch geprägt von dieser Johns Hopkins University. Nein, das machen wir anders. Also es braucht uns ja auch nicht, wenn wir das Gleiche machen. Und am Ende bin auch oft kritisiert worden, habe selber viel gezweifelt an mir. Und im Grunde, glaube ich, war es nicht ganz falsch, dass man immer wieder eigentlich der eigenen Intuition gefolgt ist. Und es ist am Ende sehr, sehr stark wohl auch gewesen, Kommunikation. Ich gebe da auch hier ein Beispiel. Wir haben am Anfang, wir waren 3 oder 5 Mitarbeiter, ganz am Anfang. Dann haben wir den Auftrag bekommen von der Bundesregierung, wir haben den Call gewonnen, einen Studiengang einzurichten. Im Mai haben wir den Call gewonnen, im Juni die Akkreditierung bekommen, im September fängt es mit dem Studium an. Ja, fix nochmal, wir haben nichts gehabt. Nichts. Also, wenn man nichts hat, dann muss man auf Make-or-Buy-Decisions setzen. So wie ein Automobilbauer, der muss auch nicht seine Motoren, den Stahl, die Reifen, der muss also auch nicht selber alles bauen. Er muss aber wissen, was ein Automobil sein soll und wo er die Kompetenzen und die Teile und die Komponenten zusammen bekommt, wo er sie herbekommt, wie er ein glaubhaftes Automobil baut. Und das ganz Wichtige war Kommunikation. Und wir haben gesagt, frech wie Oscar und naiv wir haben gesagt, we are number one. We will be number one in Austria. And beyond. Und das war sowas von frech, aber wir haben die Medien voll gehabt. Die haben uns irgendwie wahrscheinlich gar nicht ernst genommen. Und dann hat das auf einmal nicht nur eine Außenwirkung gehabt, sondern es hat vor allem eine Innenwirkung bei den Mitarbeitenden gehabt. Hey, also zum einen, wir haben eine Erwartungshaltung kreiert. It's promise and deliver. Now deliver. Also jetzt kann man nicht sagen, wir haben uns immer wieder, also wenn jemand bei der Tür hereinkommt, dann kriegt er einen Kaffee angeboten. Das Telefon ist bis in den Abend hinein besetzt. Alles so kleine Elemente. Wir haben also versprochen, also liefere, dann leiste. Und es hat vor allem im Haus eine Art Chorgeist. Hey, wir haben diesen Anspruch jetzt geweckt und jetzt werden wir denn wohl nachkommen. Und irgendwie waren das so Elemente, die dazu beigetragen haben. Und irgendwie haben wir dann gesehen, aber eigentlich ohne große strategische Planung, es war mehr die Intuition und dieses irgendwie vielleicht unternehmerische auch Risiko. Wir probieren's und man sieht, in Wahrheit geht dann eigentlich viel mehr, als wir uns zugetraut haben. Und im Nachhinein denke ich mir immer wieder, eigentlich, wenn man was leid tut, natürlich sind es Fehler, die man gemacht hat, natürlich tut mir unendlich leid, wie wenig Zeit ich meiner Familie geschenkt habe und dass ich dann oft gereizt und oft einfach auch keinen Kopf für Dinge gehabt habe. Aber die großen, großen Dinge, die man vielleicht bedauert, ist das, was man nicht gemacht hat. Was man hätte auch, wir hätten noch mutiger sein können.
In welcher Hinsicht noch mutiger?
Ach Gott, mein Gott, wir waren drauf und dran, eine private Universität zu gründen. Wir waren drauf und dran, Auslandsstandorte zu kaufen, Mergers zu machen. Wir waren drauf und dran. Also wir waren zum Teil so zum Teil frech. Und dann hat uns dann am Ende doch, natürlich haben uns auch die Ressourcen gefehlt, aber es war irgendwie doch Muffen, Flausen vor der eigenen Courage. Und wir haben gesagt, pass auf, riskier nicht, das insoweit ist sehr rational. Wenn du jetzt hier einen Bock schießt, dann gefährdest du, wir waren nicht so gesettelt, dass du dir den Bock leisten kannst, weder wirtschaftlich noch in der Marke. Wenn eine, jetzt sehr überspitzt, wenn eine Uni, die 300 Jahre alt ist, oder eine Einrichtung, die 50 oder 20 Jahre alt ist und viele Sachen gut gemacht hat, und dann schießt es einen Bock, dann wird es die Existenz der Einrichtung nicht gefährden. Ich spreche nicht vom Wirtschaftlichen, ich spreche von der Marke. Macht viele Dinge gut und ist halt mal was nicht gut gegangen, aber sie haben es probiert. Wenn wir in der Phase einen Bock geschossen hätten, hätten wir nicht nur das gefährdet, also den Bock und den wirtschaftlichen Schaden gehabt, sondern hätten wir das Ganze gefährdet. Und insoweit war es wohl rational, in einer Risikoabwägung es dann zu sagen, nein, wir tun es dann halt doch nicht.
da erinnere ich mich an ein Zitat von Christoph Bründel, was er mal gesagt hat: Das größte Risiko ist, kein Risiko einzugehen, aber es muss immer ein kalkuliertes Risiko sein. Also man darf nicht irgendwie diese Haut-drauf-Politik durchführen, wo man einfach sagt, okay, ich gehe all in, sondern es muss immer kalkuliert sein, aber es muss auch immer Risiko dabei sein, denn das macht ja dann das Unternehmertum sozusagen aus. Oder wie siehst du das? Also immer kalkuliertes Risiko quasi einzugehen, oder?
Wohl ist das der leitende Gedanke, der dahinter stand, und dennoch hätten wir uns dort oder da mehr trauen können. Also ich gebe ein Beispiel. Es gibt hier eine sogenannte private Universität, die wir damals oder die lange Zeit eigentlich keinen wirklichen Erfolg gehabt hat, aber sie haben sofort mit dem Gebäude begonnen. Und wir haben bis jetzt keinen wirklichen Campus. Und hätten wir einfach das angegangen, dann wären wir viel früher in manche Phasen hineingekommen, jetzt ohne, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Ich schlafe auch nicht schlecht deswegen, aber es gibt so Beispiele, oder hätten wir doch einfach schlicht Studiengänge im arabischen Raum, hätten wir in China, hätten wir, ja, aber es hilft, in Wien sagt man, hätte Varietate, ja, vergiss es, don't cry over spilled milk, oder über missed attempts. Ja, es ist so, es ist insgesamt sehr gut gegangen, und wir haben damit halt auch manche Risiken vermieden, die uns möglicherweise hätten das Genick brechen können oder zumindest schweren Schaden zufügen. Insoweit sind wir schon sehr glücklich und froh. Und weil du hast jetzt das gesagt, ja, eingangs auch hast ein paar Zahlen genannt. Schau, von den Zahlen, wo am Ende ist es ja auch, wo wollen wir denn hin? Wir haben jetzt diese 3.500 Studierenden, wir haben diese Bewerbungen, etwas über 4.000 derzeit aus aller Welt für diese 1.200 Studienplätze, die wir vergeben. Wir haben also einfach wir haben 120 Industrieforschungsprojekte, wir haben mehrere große Forschungszentren, wir bringen Startups heraus und so weiter. Okay, bei aller Glory. Aber wo wollen wir hin? Ist Wachstum wirklich ein Ziel für uns? Ich glaube ja, aber nicht Wachstum um des Wachstums willen, der Menge willen. Das ist für uns kein besonders relevantes Ziel. Vielleicht kommt das dort oder da mit, sondern es geht um das Wachstum an Potenzial. Wenn wir in neue Felder hineingehen, dann soll es uns neue Potenziale erschließen. Inhaltliche Potenziale, Qualitätspotenziale, Innovationspotenziale, Internationalisierungspotenziale. Am Ende soll es der Qualität und dem Wert nützen. Wenn damit auch Menge einhergeht, soll es okay sein, aber die Mengenziel ist kein Ziel. Also um ein Beispiel zu geben, um das etwas Abstrakte etwas zu konkretisieren, wir haben zum Beispiel, warum beteiligen wir uns an Startups? Ja, zum Teil, weil wir eigene Technologie nicht nur irgendwie vergammeln lassen wollen und in einer Publikation stehen lassen wollen, sondern weil wir aus dem für den Standort etwas tun wollen. Weil wir damit, ob das jetzt in der Umwelttechnik ist, einfach einen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Energiesicherheit oder zur Cybersecurity oder was immer leisten. Ja, aber eigentlich wollen wir damit auch Wachstumspotenziale für unsere Studierenden, die dann in den Startups tätig sind. Wir wollen dann Praktikumspotenziale, wir wollen Forschungspotenziale zum Beispiel mit den Startups. Wir wollen damit neu in neue Felder, in neue Aktivitätsfelder hineinkommen. Das ist es eigentlich, die Synergien zwischen den einzelnen Aktivitäten zu stärken. Und insoweit ist Wachstum ein Ziel. Ja. Das ist das eine, und natürlich das wichtigste Wachstum ist aus meiner Sicht immer das Wachstum über allem, das Wachstum der Marke, der Wahrnehmung. Wir sagen unseren Studierenden, oder auch rundum unseren Stakeholdern, wenn wir gefragt werden, was das Ziel über allem ist. Natürlich ist es Impact, also Nutzen für Standort, Nutzen für Studierende, Nutzen für Stakeholder, Nutzen für Alumni, ja klar. Aber wenn man es zusammenfasst in einem Wert, ist es wohl die Marke. Wenn jemand sagt, er studiert am MC, wenn jemand sagt, er hat am MC studiert, wenn jemand sagt, er arbeitet am MC oder sie, dann soll die Antwort aus drei Buchstaben bestehen. die drei Buchstaben sind in dem Fall natürlich nicht MCI, sie sind WOW. Das ist wow. Also ich habe was Gutes gehört. Ich höre nur Gutes darüber. Ich höre Gutes darüber. Weil das am Ende den jungen Leuten, jedem Stakeholder, der hier involviert ist, eigentlich fantastisch die Türen aufmacht. Und weil das alles zusammenfasst. Und das ist aus meiner Sicht irgendwo das wichtigste Ziel. Auch hier hätten wir dort oder da mutiger sein können. Wir hätten uns Free University nennen sollen. Wir hätten oder können. Wir hätten und so weiter. Aber es passt schon. Die Marke hat sich gut entwickelt.
Zwei Fragen fallen mir da sofort ein. Zum einen, war es immer das Bestreben von euch, eine Marke aufzubauen? Weil ich habe vorhin auf deine Schuhe geschaut und sehe, ja, das sind die CI-Farben im Schnürsenkel oder in den Schnürsenkeln mehr oder weniger verarbeitet. Es gibt einen MCI-Shop, da habe ich mich einfach gefragt, war das schon immer das Ziel von Anfang an? Okay, wir wollen eine gute Marke aufbauen, um einfach gute Reputation zu haben. Oder ist das so mit der Zeit entstanden? Mhm. Und das Zweite, was ich mich jetzt gefragt habe, ist, wie sieht die Hochschule der Zukunft aus? Vor allem, wie schnell ist der Wandel? Ja. Weil man hat so über die letzten Jahre gesehen, okay, es kommen immer mehr neue Technologien und auf die muss man halt vorbereitet sein. Und ich glaube, dass halt die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich irgendwie mehr Veränderungen sind, als wie, ich sage es jetzt überspitzt, als wie die letzten 25 Jahre sozusagen. Also
zwei Fragen. Die erste ist, geht sehr schnell. Ja, eine Marke aufzubauen, die hohes Renommee, hohe Wertschätzung genießt, das war immer ein Ziel. Von Anfang an. Von Anfang an war das Thema einer starken, international ausstrahlenden Marke, das war eines der höchsten Ziele. Von Anfang an. Das zweite ist, wie wird die Hochschule der Zukunft ausschauen? Ich teile deine Auffassung, dass sich manches sehr, sehr stark verändern wird und verändert hat und gleichzeitig ist manches aus meiner Sicht sehr, sehr traditionell. Wird auch, glaube ich, so bleiben. Was wird sich verändern? Schau, gerade wenn ich kann es zeigen, weil es hängen um uns herum die Pläne vom neuen Campus, den wir uns vorgenommen haben. Was ist der Campus der Zukunft? Aus meiner Sicht ist, und ich kann das an ein paar Beispielen vielleicht bildhaft vermitteln, wenn man früher in ein Geschäft gegangen ist, vor deiner Zeit, ist man hineingegangen in einen Raum, da war ein Tresen oder eine sogenannte Budel und dahinter stand der Verkäufer und dem hat man gesagt, was man denn möchte und der ist doch nach hinten gegangen und hat das gebracht. Gut. Und später hat sich das gewandelt und man durfte selber oder musste selber mit dem Wagen durchfahren und konnte aus den Regalen hineinladen und ging dann also zur Kasse. Und mittlerweile, wenn man es weiterentwickelt, dann sind diese internationalen Shopping-Centers, Shopping-Malls, sind Erlebniszentren, sind Konsumtempel, in denen man Tage verbringen kann, wenn du in den USA, in Asien, im arabischen Raum bist, wo Familien ihre Freizeit verbringen. Ja? So. Das ist ein Beispiel. Also das ist der Konsum- und Erlebniswelt. Und ähnlich kannst du es für Kino. Es war früher ein Raum, Vorraum, hat man das Ticket gekauft und dann ist man hineingegangen, ist drinnen gesessen und hat den Film angesehen. Mittlerweile sind die Kinos ähnliche Erlebnis-, Faszinationswelten, wie auch immer. Wenn ich diese Bilder, die beiden Bilder übertrage auf einen Campus, dann war es früher genauso. Man ging hinein, man ging in einen Raum, da wurde irgendein Wissen vermittelt. Mittlerweile ist das völlig anders. Es sind Welten, aber nicht Konsumtempel. Erlebniswelt schon zum Teil, aber es sind Produktions-, es sind Kreativitätswelten. Da geht man hin, da ist 24 Stunden geöffnet und man geht freiwillig hin, weil dort die besten Leute sind, die man treffen kann. Das beste WLAN, die besten Arbeitsbedingungen, die besten Labore, die besten, also die besten Ausstattungen, wenn man etwas schaffen will. Aber vor allem sind es die besten Leute und man kriegt den besten Input. Es sind diese Kreativitätsexplosionen, diese Schaffenswelten, die dort entstehen. Und ob der Raum jetzt größer oder anders ist, ob sich die Technologie dort oder da verändert, das wird wohl sein, logisch. Aber dieses Ziel, dieses Bild, das, glaube ich, wird relativ lang halten. A. B. Natürlich verschwimmen Digitales und natürlich werden in den Laboren unterschiedliche Produkte, Technologien und Geschäftsmodelle entwickelt. Aber es gibt Dinge, die sich nicht ändern werden. Das ist der Wert der persönlichen Begegnung. Das ist der Wert einer Marke. Das ist der Wert der Interaktion. Das ist der Wert des gegenseitig Erlebens und des gegenseitig, also auch dieses wahrzunehmen, wie Studierende, wie Kommilitoninnen und Kommilitonen, wie die agieren, wie die präsentieren, wie die mir Feedback geben, wo die sagen, spinnst jetzt. Also dieses gemeinsame Schaffen und Community bilden, das ist etwas, was bleiben wird. Der Ausdruck, wie sich das oder das im Detail gestalten mag, das wird sich ändern. Aber darum bin ich eigentlich, also viele Dinge, gerade junge Leute sind vielfach enorm Traditionalisten, fast in ein neues Biedermeier geglitten, wenn ich an unsere 60er, 70er, 80er, 90er Jahre denke. Heute sind das vielfach eigentlich Biedermeier, also in einem Nest, wie sagt man, eine, ja, ein eigenes Nest bauen und so, was bei uns in der Phase überhaupt nicht der Fall war. Darum glaube ich, dass vieles sich gar nicht so rasch verändern wird. Der Ausdruck ja, aber die Werte, worum es denn eigentlich geht, nein.
Was ist eigentlich dein Lebenswerk? Also ist es das MCI? Ist es eine, oder ist es irgendwie so, die Vision vom MCI weiterzugeben? Ist es die richtigen Leute zu finden für die richtigen Stellen? Was ist das Lebenswerk?
Wenn ich so einfach zum Ausdruck bringen könnte, weil es gibt natürlich viele Facetten davon, aber wohl vielleicht eine der wichtigsten oder der sympathischsten mir selber oder am wichtigsten ist, mir ist unglaublich wichtig, wenn ich in der Früh hereingehe, dass ich lachende Gesichter sehe. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Studierenden, bei den Gästen, fröhliche, positive Gesichter, das wird nicht jeden Tag so sein, das wird nicht bei jedem gleichermaßen sein, das ist ja logisch. Ja? Man hat auch Stress, man hat zum Teil auch unangenehme Dinge einmal zu besprechen oder Studierende, denen man negative Leistungsbeurteilungen, Mitarbeiter, mit denen man dort oder da mal nicht grün ist, wo man gemeinsam etwas durchtragen oder ausstehen muss. Okay, all das. Aber grundsätzlich, hey, ich gehe dort gern hin. Und ich habe immer wieder, erlebe ich Mitarbeiter, die mir sagen, hey Andreas, ich bin jetzt seit 7 Jahren da und ich habe noch keinen Tag gehabt, wo ich nicht gern hereingegangen wäre. Meine Antwort ist, wie kann man so schamlos flunkern? Und dann höre ich, natürlich, das kann ja gar nicht sein. Aber nein, also eigentlich, mir geht es ums Ziel, dass man das nie zur Gänze schaffen wird, aber das Studierende sagen, hey, ich komme da gern her, es war meine beste Zeit und bin daher gern hergegangen, auch wenn jetzt die infrastrukturellen Bedingungen noch nicht die sind, wie ich es mir im neuen Campus vorstelle. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die, hey, da entsteht was, das ist eine coole Aufgabe. Weil wenn man so ein bisschen links und rechts schaut, es gibt ganz, ganz viele Menschen, vor denen ich einen unglaublichen Respekt habe. Das hat vielleicht mit meiner bäuerlichen Herkunft zu tun, die sehr hart sich das Geld verdienen müssen, die wenig Perspektive haben, dass sich ihr Leben irgendwie also nach oben entwickeln würde, sondern wo man die hoffen, dass es die nächsten Jahre, die nächsten 10, 15, 5 Jahre so bleiben wird. Ich spreche noch gar nicht von jenen international noch bei uns, die oft nicht wissen, wie sie den nächsten Tag finanzieren sollen. Und erst recht nicht von dem Sinn, hey, eigentlich was Cooles zu tun und zu etwas Positivem beizutragen. Und wenn ich das sehe, jetzt abgesehen davon, dass wir tolle Karrieren, dass wir tolle Startups, dass tolle Forschungen, dass tolle, ich weiß jetzt nicht, dort oder da entsteht immer wieder und vieles von dem. Aber eigentlich geht es mir, das ist vielleicht das, zumindest mir, was ich erreichen möchte, dass wir für viele Menschen eine gute, erfolgreiche, produktive Zeit geschaffen haben. Und wenn ich es von meiner Seite, weil wir doch zum Ende kommen, zum Abschluss bringen darf, ich bin hier tief überzeugt, wir haben in einer Gesellschaft eigentlich eine Tendenz gehabt, dass man den jungen Leuten alles abnehmen sollte. dass man ihnen gar nichts mehr, weil das ist ja alles dann zu hart oder fast Missbrauch, wenn man Kinder arbeiten und wenn man es Ausbeutung ist, also alle diese Termini, ja. Das mag im Einzelnen falsch schon sein. Ja, man will die Kinder oder die jungen Menschen nicht brechen. Aber sie wachsen an der Herausforderung. Sie wachsen nicht im Lotterbett. Sie wachsen, also, und sie wollen, das ist ganz wichtig, sie wollen was zeigen. Geschenke, da bin ich so tief überzeugt. Und zunehmend wird es ja sichtbar in der Gesellschaft. Geschenke sind willkommen. Sie sind fein, sie sind angenehm, sie sind hilfreich, sie sind ab und zu notwendig. Aber Geschenke schaffen keine Befriedigung. Sie schaffen keine Zufriedenheit. Sie schaffen keinen Stolz auf das Erreichte. Sie schaffen kein Selbstvertrauen. Geschenke schaffen am Ende Abhängigkeiten. Und das ist ein großer, aus meiner Sicht, Sündenfall, auch in der Politik, in der Gesellschaft. Man glaubt, man müsse den Menschen alles abnehmen und ihnen dann was zu schenken. Das geht bei den Bauern, dass man sie von Förderungen, nicht mehr von den eigenen Produkten, das geht von Förderungen im Bereich der Sozialhilfe, in der Migration, von Unternehmen, die in Krisen hineinlaufen, dass man jetzt einfach versucht, ihnen immer alles abzunehmen. Das ist ja so notwendig, hilfreich dort oder da, im Einzelfall notwendig, jedenfalls willkommen, aber ob das dann wirklich am Ende zu was Positivem beiträgt? Es gibt Menschen, die laufen Triathlon, kriegen nichts bezahlt dafür. Es gibt Menschen, die kraxeln auf dem 8000er. Es gibt Menschen, die alle Entbehrungen, alle Kosten, alle Risiken, die abgefrorenen Zehen, weil sie sich und anderen zeigen wollen, was sie können. Und das ist etwas, wenn Menschen das freiwillig tun und einen Sinn drin sehen, dann kann es wohl nicht so verkehrt sein, dass Menschen wohl gefordert sein wollen. Und wenn wir in einer Gesellschaft glauben, ihnen alles abnehmen zu wollen, dann kommen wir dorthin, dass die jungen Menschen beim ersten Windstoß zu scheitern beginnen, an sich selbst verzweifeln beginnen, das neudeutsche Wort Resilienz, das keiner früher verwendet hatte, auf einmal so en vogue ist und man jetzt Resilienzschulungen braucht, dafür man sie endlich wieder mal Völkerball spielen lässt und in Gottes Namen werde ich mal abgeschossen oder beim Räuber- und Gendarmenspiel werde ich mal gefangen und habe mal verloren. Ja, sorry, that's life.
Ja, das sind halt einfach die Hindernisse, was man halt überwinden muss, um dann das ganz Große zu erlangen. Also es sind ja eigentlich nur wieder so Aufgaben, was die halt dann schlussendlich die Gabe geben, um irgendwas zu erreichen, so schlussendlich. Also das sind halt einfach die Erfahrungen, was man meines Erachtens einfach benötigt. Und ich denke mir, ich habe es ja schon vorhin erwähnt, ich habe ja auch mit dem Dr. Manfred Hücke gesprochen und der redet ja immer von den Schmetterlingen im Bauch. So, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat, dann muss man das machen. Und der hatte auch ein Gespräch mit dem Andi Holzer, den Osttiroler, der ist blind auf dem Mount Everest. Der hat das dreimal versucht und beim dritten Mal hat es geklappt. Und das sind so die Stories, wo ich immer denke, hey, also wenn der das kann, es ist ja alles möglich schlussendlich. Also man setzt sich ja selbst in seiner Wahrnehmung die Grenzen und um es in den Worten von Manfred Hückel zu bezeichnen oder zu sagen, der sagt immer, wir sind zu außergewöhnlichem imstande, ja, und wir sind einfach, Mittelmäßigkeit ist schlecht und das darf man eigentlich nie zulassen und da sind wir wieder bei den Herausforderungen, beim Scheitern, einfach groß zu denken und dann einfach zu lernen und dann einfach neu versuchen und dann einfach schauen, was passiert und immer dranbleiben. Und ich komme jetzt auch schon zur Abschlussfrage. Das ist immer dieselbe Frage. Lieber Andreas, was möchtest du noch sagen?
Danke. Danke für die Einladung.
Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für die Einladung ins MC und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Danke, Eden.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.